Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Harald Fortmann, Executive Partner von 514, Christian Leiner, Head of E-Commerce bei Unilever und Thomas Mautner, Geschäftsführer Pilot, darüber, welche Retail-Plattformen sich durchsetzen werden und ob Retail-Media zum Google-Konkurrenten werden kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich freue mich, das Thema heute auf die Agenda zu heben, Retail-Media. Der Titel sagt so ein bisschen, wir gucken Richtung In-House oder Outsourcing. Das ist auch eins der Themen, die wir heute angehen werden. Aber ich glaube, wichtig ist, das war auch so die Reaktion auf den Social-Media-Post im Vorfeld, dass viele uns auch gefragt haben, wo stehen wir eigentlich heute und wie können wir den Hype vom Trend unterscheiden? Denn wir schauen jetzt gerade in die Publikationen rein, die wir in wo ist Special dazu, die Horizont hat heute wieder was gebracht, die Demexco hatte das als eines der heißesten Themen diesen Jahres auch rausgeführt. Und ich glaube, wie viele Themen und meine beiden Panelisten sind ja auch schon lange Jahre in diesem digitalen Markt unterwegs und die erkennen, dass es immer wieder neue Sau bis Dorf betrieben wird. Und da wollen wir heute mal ein bisschen aufklären und ein bisschen Verständnis dafür geben. Wir haben gerade schon gehört, wen wir hier haben. Wir haben einmal eine Marke mit Unilever und einmal eben der Agentur, die Pilotgruppe in Deutschland ist sicherlich vielen bekannt hier als Großinhaber geführte Agentur und eine der Top 10 Media-Agenturen hier in Deutschland, die ja auch immer wieder viele neue Themen auch vor sich her treibt und dort eben auch gestaltet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr beide heute da sein werdet. Kollege, der Kahn von der Schwarzgruppe, der musste sich leider aufgrund von Terminsituationen entschuldigen. Der ist also nicht dabei, falls du den noch erwarten. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit euch beiden gesprochen haben. Wir haben gerade schon gehört, wer ist einer, was mit Titel hat, aber vielleicht bringen wir noch mal ein bisschen Fleisch auf die Knochen. Wir fangen einfach mal mit dir, Christian, an, weil du der Erste quasi neben mir in meiner Ansicht bist. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Du bist ja schon lange in diesem Digitalmarkt, kennst du ja die Tourszene, ist dann eben auf Brand, wie du letzte so vielleicht auch dann im Anschluss mal ein Statement von dir, wo du in Retail Media in der derzeitigen Entwicklung.
Sehr gerne, vielen Dank. Hallo zusammen. Schön, dass wir hier zusammen sprechen können zu dem Thema. Genau, es wird auf jeden Fall viel geredet und viel geschrieben dazu. Umso mehr macht es Sinn, vielleicht einen Blick aus der Praxis zu werfen. Praxis ist so mein Bereich. Wir haben bei Unilever natürlich als Advertiser ein großes Interesse, unsere Konsumenten zu erreichen, unsere Kommunikation zu steuern. Und ich bin in dem Zwischenbereich, also ich habe eine Hybridfunktion bei Unilever, die zum einen Media und zum anderen E-Commerce Sales ist. Damit bin ich eben in beiden Welten zu Hause, auf der Key-Account-Seite, was auf Kundenseite besprochen und vereinbart wird, ist für mich durchaus relevant, auch digital Sales getrieben natürlich, erweitert aber auch um die Omnichannel-Kunden, also Offline-Kunden und auf der Media-Seite natürlich auch, wie bekommen wir unsere Marken an die Zielgruppen kommuniziert und genau da liegt für mich auch das Interessante am Retail-Media-Markt, also was kann Retail-Media beitragen? Hilft es mir, mehr zu verkaufen oder hilft es mir, meine Marken noch präsenter, noch aktueller zu machen, dass der Griff am Regal an die richtige Stelle passiert? Das ist ja ultimativ das, was wir machen. Ich bin seit 5 Jahren bei Unilever, wie gesagt, habe in einer anderen Funktion gestartet, digitale Geschäftsmodellentwicklung begonnen und habe den Transfer ins E-Commerce gesucht, weil das eben diese Möglichkeit bietet, auch nochmal in so einem Bereich Neues zu etablieren und aufzubauen. Und das trifft es ganz gut, Retail Media als Steckenpferd hier zu ziehen. Und ich gebe weiter an Thomas.
Super, vielen Dank, genau, Thomas.
Ja, hallo zusammen, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Mautner, ich bin Geschäftsführer der Pilot München. Aber viel wichtiger und relevant für das Thema, für die Pilotagenturgruppe verantwortlich seit jetzt knapp 5 Jahren das Thema Retail Media. Wir machen das bei uns Pilot mit einer standortübergreifenden eigenen Unit, mit der wir uns diesem Thema widmen. Und pilotseitig, wir haben ungefähr 180 Kundenmandate, die wir betreuen. Es geht im Kern um das Thema wirkungsvolle Media-Kampagnen. Das heißt also wirklich crossmedial sämtliche Touchpoints entlang der User Journey, die wir natürlich hier mit einbeziehen. Und das ist natürlich der Kanal Retail Media genauso ein wichtiger, der auch immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, der ja jetzt, wie eingangs Harald schon geschildert hat, mit enormen Wachstumsprognosen auch zum Teil ein bisschen gehypt wird, wobei das Ganze natürlich schon sehr gehaltvoll ist. Und da beschäftigen wir uns natürlich sehr vollumfänglich, wie dieser Kanal dann auch bei unseren Kunden in die Kampagnen integriert werden kann und natürlich, wie ich schon sagte, wirkungsgetrieben auch die Nachweise erbracht werden können, was eben das Thema mit sich bringt. Originär natürlich sehr stark kommend aus dem Lower Funnel, also Performance getrieben, On-Site-Aktivitäten, Sponsored Ads, Sponsored Product Ads, die hier mit dabei sind, aber natürlich die Retail-Player, die sich auch sehr stark als Full-Funnel-Dienstleister und Anbieter jetzt positionieren und natürlich auch mit Funnel- und Upper-Funnel-Aktivitäten hier mit anbieten. Und somit wird das Thema natürlich sehr, sehr spannend, was hier letzten Endes geboten wird, welche Möglichkeiten und Alternativen sich bieten und natürlich, wo das Wachstum hinwandern wird, weil natürlich die Maßgabe Retail Media soll 2026 bereits so groß sein wie TV. Das ist ein sehr hoch gestecktes Ziel. Ich will nicht sagen unmöglich, aber natürlich schon sehr, sehr spannend, wie wir da hinkommen werden. Deswegen auf jeden Fall ein super spannendes Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt und umtreibt. Deswegen habe ich vor 5 Jahren gesagt, ich trete gerne für die Agenturgruppe an und widme mich diesem Thema. Und ja, wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren auch kundenseitig einiges gesehen und erlebt. Und den ein oder anderen Insight, den können wir heute sicher gerne in die Runde geben auch.
Ja, es wäre schön, wenn man da ja, mit Praxisbeispielen, glaube ich, hier weiterhelfen könnte. Das ist super. Vielleicht so als erste Frage, ich meine, ihr habt es gesagt, die Prognosen für die Umsätze in diesem Bereich sind phänomenal hoch, vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Wir haben auch gesehen, dass bei Douglas, dass so die goldene Kuh, das goldene Kalb ist, glaube ich, war, die so vor sich hergetrieben wurde als der große Retter des Unternehmens, und es wurden massiv auch personale Kosten dort reingesteckt. Jetzt frage ich vielleicht, zu welchen Lasten geht das? Also wir haben ja einen bestimmten Medienkonsum, den wir maximal wie wahrnehmen können. Das ist ja die alte Geschichte. Aber zu welchen Lasten wird es gehen, dass eben hier mehr in Media, also mehr Media sozusagen in Retail Media reinläuft und mehr Attention da passiert? Also geht das Lasten von TV oder in leitende andere Online-Kanäle? Was wird es auch so einmal sich sein?
Also, ich starte mal rein. Genau, was ich sehe, ist, der Werbekuchen ist insgesamt so groß, wie er ist. Ich denke schon, dass zugunsten von Messbarkeit Entscheidungen in Richtung messbare Kanäle getroffen wird. Deswegen, das erklärt für mich den klaren Trend auch in das Digital Advertising, A, weil man es wirklich gut verfolgen kann und B, weil man darauf auch aussteuern kann. Jetzt gibt es ja natürlich so ein bisschen Salz in der Wunde, was das Thema Third-Party-Cookie-Optimierung angeht. Da bekommt das eben nochmal Fahrt auf. Und ich denke, diese beiden Komponenten, also schon traditionell nicht messbaren Kanälen in Richtung messbare Kanäle und dann natürlich die Möglichkeit der Zuordnung, des Targetings, der Segmentierung, das ist das, was wir versuchen. Wir wollen relevante Inhalte an Personen ausspielen und eben weg von diesem Streumedium. Das Streumedium braucht es auch. Ich denke, das ist nachher eine Mischung. Und das macht es auch für uns definitiv so spannend, dass wir eben ein Orchester vor uns finden mit einem neuen Instrument, was wir spielen können. Ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, ob ich es immer noch neu nennen kann, weil ich finde, es ist eigentlich, es ist Shopper-Marketing und Trade-Marketing, aber natürlich weiterentwickelt, auch um die Digitalisierung. Und das finde ich aus so einer Brille heraus, wenn ich eine Marke habe und eine Marke kommunizierend, an die richtigen Leute, dann finde ich dieses Instrument sehr, sehr spannend und sehr interessant. Von daher denke ich, erklärt das für mich so ein bisschen.
Thomas, ihr betreut ja die Kunden auf dem Markt ja übergreifend über viele bis hin zu alle Kommunikationskanäle. Wo seht ihr denn die da den Chef?
Ja, der Shift ist zum Teil, speist sich im Endeffekt aus zwei Bereichen. Also wenn man einfach mal guckt auf die Marketing-Töpfe oder die Budget-Töpfe, die es gibt, dann kann man ja sagen, es gibt einerseits die WKZ-Töpfe, die würde ich jetzt mal so für sich stehen lassen. Die kommen ja sehr stark aus dem Vertrieb. Die gibt es auch schon sehr lange. Das sind etablierte Strukturen. Aber man könnte natürlich darüber nachdenken, auch diese WKZ-Töpfe im Einklang mit anderen Töpfen, wie eben von Christian schon erwähnt, Trade Marketing oder dann eben ganz normal ein Brand Marketing Topf, dass man das natürlich zusammenführt und so ein bisschen eine Denke alle Joint Business Plan entsteht und man insgesamt mehr Ergebnis erzielt als Hersteller für die eigene Marke. Wenn man das jetzt natürlich reduziert auf das, worüber wir primär sprechen, nämlich die Brand-Marketing-Töpfe, dann kann man sicherlich nochmal unterscheiden zwischen den originären Brand-Budgets und natürlich den Performance-Marketing-Budgets. Und dann ist natürlich die naheliegendste Theorie, die sich jetzt zum Teil auch kundenseitig bestätigt, dass es natürlich einen gewissen Shift von Performance-Marketing-Budgets gibt, weil letzten Endes geht das Geld natürlich dahin, wo die performanteren Platzierungen sind und wo ich natürlich dann auch den direkten Impact messen kann, im Sinne von, ich kann direkt eine Transaktion abschließen und die Transaktion kann auch gemessen werden. Das heißt also, letzten Endes ist es so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen wirklich Upper-Funnel-Aktivitäten, wo auch Retail-Media-Anbieter sich letzten Endes platzieren werden, wie jeder normale Vermarkter, Publisher. Also ein schwarzes Media würde sozusagen antreten, beispielsweise gegen eine Ad Alliance, wenn es um bestimmte Zielgruppen geht, gleichzeitig dann weiter runtergedacht oder entlang des Funnels, je performanter es wird und ich direkt die Transaktion messen kann, ist es natürlich einfach eine einfache ROAS oder Return on Invest Betrachtung, die vorgenommen werden wird. Und da ist natürlich die Prämisse zu sagen, Retail Media, On-Site Performance, die Nähe zum Abverkauf, ich bin im direkten Shopping-Umfeld, das ist erstmal performanter als ein Google-Suchergebnis und von Google muss ich erstmal zu meiner Retail-Destination weitergeleitet werden, wo die Journey dann dementsprechend vielleicht nicht direkt bei der Transaktion startet und ich natürlich auch den Bruch habe zwischen den Silos, also die Walled Gardens und auch die Journey nicht direkt nachverfolgen kann, was natürlich im direkten Spannungsfeld dazu steht, dass ja auch jeder Retail-Anbieter stand aktuell für sich einen Walled Garden wieder so darstellt. Also Amazon hat ein eigenes Ökosystem. Ein Schwarz Media hat so gesehen dann ein eigenes Ökosystem, genauso eine Otto, eine Media Saturn. Die operieren ja so gesehen alle erstmal in ihren eigenen Welten. Und das wird natürlich perspektivisch die Challenge sein, auch das Ganze ein Stück weit vergleichbar zu machen und hier Benchmarks und KPIs zu definieren, die das auch erlauben.
Mhm. Sehr, sehr guter Punkt, weil das ist ja dann auch wieder genau die Fragestellung, die sich ergibt. Wie bekomme ich eigentlich wirklich die Vergleichbarkeit hin, was für mich jetzt als Brand dann auch am besten funktioniert? Du hast gerade schon mit Christian das ganze Thema Cookie spielt da natürlich auch eine Rolle mit Einrolling, ja, welche das mal sieht, aber vor allem insgesamt das Thema Technologie ist ja ein großes Thema hier. Und wenn wir hier KPIs definieren wollen, wenn wir messen wollen, spielen ja hier ein Technologie-Setups auch eine große Rolle. Wo seht ihr da den Markt jetzt derzeit stehen? Seht ihr Anbieter, wo ihr sagt, also da gibt es eine ganz klare Tendenz, in diese Richtung für Retail Media weitere Technologien auch aufzubauen? Ich höre von vielen Kunden, dass sie versuchen, was Eigenes zu stricken, wo man sagt, so, oh, kommen die 90er eigentlich wieder, die Zeiten, im Zeitalter des Software as a Service, vielleicht könnt ihr da unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht noch ein bisschen Insights geben.
Ich kann sehr gerne mal starten an der Ecke. Ja. Also was wir im Moment beobachten, ist, dass sich die Retail-Anbieter sehr stark professionalisieren in diesem Kontext, dass der Trend ein Stück weit in die Richtung geht, dass man das On-Site-Business eher im Zuge von einer Self-Service-Plattform-Lösung anbieten möchte. Da tun sich ja im Endeffekt auch zwei Anbieter auf, über die man jetzt sehr viel hört oder liest. Das ist einerseits PromoteIQ, die zu Microsoft gehören und andererseits CitrusAd, die originär eben auch aus dem ganzen Thema Bidding und On-Site-Vermarktung kommen für die Retailer, aber eben auch schon jetzt die Brücke bauen Richtung Off-Site-Vermarktung. Also wie kann ich sozusagen meine Shopper, meine Buying-Intent-Daten anbieten und die verfügbar machen, wo wir sehr stark dann in den programmatischen Kontext einsteigen. Und da gibt es natürlich auch die einschlägigen DSPs, sei es The Trade Desk beispielsweise oder Active Agent, Xander und so weiter, die sich hier dann natürlich platzieren und auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und da finde ich auf jeden Fall lobenswert oder positiv, dass man so ein Stück weit weggekommen ist von dem, was du eben meintest, Havel, dass man sagt, okay, ich schaffe hier irgendwie eine proprietäre Lösung, die zwar einerseits dann sehr customized daherkommt auf das, was mein eigenes Geschäft benötigt, aber natürlich mich noch ein Stück weit stärker abkapselt von der Außenwelt, sei es durch fehlende Schnittstellen, fehlende Usability und dergleichen. Ich denke, das hat man gesehen, dass das durchaus Sinn macht, hier auf etablierte Marktlösungen zu setzen, und die ganzen Anbieter durch die Bank, die setzen auch sehr stark auf das Thema Retail und schaffen dann natürlich neue Features und neue Schnittstellen, um das Thema dann auch entsprechend zu pushen. Also es geht insgesamt, geht es deutlich nach vorne.
Ja, sehe ich auch so. Ich denke, Self-Service-Tools sind ein Mittel, das kommen musste, denn unsere Anforderungen, die wir ja haben an an irgendeinen Publisher, und da könnten wir jetzt Retail-Media einfach auch mit unter diesen Hut packen, sind ja sehr hoch, was Viewability angeht, was Tracking, Reporting, das insgesamte Data-Management dahinter ist die Anforderungen, die wir haben. Das heißt also, da müssen technische Lösungen her. Und ich denke, diese technischen Lösungen zu kennen, Schwächen und Stärken, und diese aber auch von unserer Seite aus so sozusagen so einzutauchen, dass wir sie nachher verbinden können, nämlich mit unserer DMP oder mit unserer CDP, die wir selbst und das sind im Grunde genommen die Herausforderungen, vor denen hier technischer Natur auch stehen. Denn wir wollen weg von den Silos. Wir wollen sozusagen möglichst breites Bild haben. Wir kamen von der Upper-Funnel-Logik, von der Upper-Funnel-Kommunikation. Wir haben den Lower-Funnel für uns als CPG lange Zeit noch ein, ich sag mal, blinder Fleck. Wir haben sehr, sehr viel Studien, sehr, sehr viel Know-how da drin gesammelt. Ich möchte da kein nichts Falsches meinen Kollegen in die Schuhe schieben. Wir wissen da sehr, sehr viel drüber, aber ich denke, dieser Unterschied zwischen kausale Zusammenhänge, die wir technisch herstellen können, und korrelierende Zusammenhänge, die uns einfach in Annäherung helfen, da geht die Reise hin. Also für uns, mir ist noch Criteo eingefallen, wo wir aus unseren globalen Teams auch immer wieder gute Cases sehen. Also wir profitieren natürlich auch davon, dass unsere Company in den USA und in Asien auch schon vertreten ist. Und dadurch natürlich aus diesem Wissensvorsprung wir den in den deutschen Markt holen können, um die Retail-Media-Anbieter auch zu challengen. Weil das ist ja letztendlich das, was wir möchten. Wir möchten in dem Austausch, in dem partnerschaftlichen Austausch, das ist mir wichtig zu sagen, diese Produkte und dieses Advertising auch weiterentwickeln. Ich glaube, dass da haben wir einen sehr, sehr guten Track Record, was die Publisher angeht. Und das, denke ich, werden wir weiterführen bei den Retail-Media-Anbietern.
Wir kriegen jetzt gerade hier eine Teilnehmerfrage rein. Also auch hier ganz klare Mitteilung nochmal, die Teilnehmer sehr gerne auch ihre Fragen über das Tool stellen. Die kommen dann bei mir hier auf Bildschirm auf. Die Frage ist, kannibalisiert Retail Media den SEA-Spend? Ich schätze Sie das ein. Ja, ist Retail Media die neue Bedrohung für Google?
Das ist nicht total.
War mir so.
Gibt's natürlich, da gibt's große Headlines darüber, dass das den Search-Markt ersetzen könnte. Ich möchte dazu vielleicht nochmal sagen, nochmal differenziert, Retail-Media Offline-Kommunikation und Retail-Media-Digital-Kommunikation. Und wenn wir Digital-Kommunikation uns anschauen, dann muss ich sagen, ist unser Ansatz, auch der Performance-Ansatz, ja vom Warenkorb her kommend. Und das Einfachste ist, ein Search-Placement zu haben, was wir einsetzen, um einen Purchase Intent, eine Suchanfrage nach einem gewissen Artikel, nach einer Brand, nach einem Produkt, nach einer Lösung natürlich zu konvertieren. Und deswegen ist für mich SEA und Retail Media Search on-site tatsächlich durchaus gleichbedeutend. Habe ich ein Brandziel, möchte ich auf meine Brand-Webseite linken, ist sehr nach wie vor das Tool der Wahl. Möchte ich gerne einen Purchase generieren auf der Retailer-Seite, dann ist für mich Retail Media, also ein Search-Produkt des Retail Media-Angebots das Mittel der Wahl.
Ja, da kann ich im Endeffekt nur komplett zustimmen. Man muss das immer so ein Stück weit aus der Warte betrachten, was ist das Ziel des Placements. Und wie Christian schon richtig sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Amazon als meinen zentralen Vertriebskanal definiere, dann sind natürlich die Gelder sehr gut auf dieser Plattform investiert. Amazon inzwischen auch eine sehr große relevante Suchmaschine, wird ja immer gemunkelt oder auch die Studien belegen mehr oder weniger zum Teil schon relevanter und größer als Google. Nimmt man das Mobile schon in die Hand und startet eine Produktsuche, dann startet die in den meisten Fällen schon eher auf Amazon wie auf Google. Dann mag das zutreffen, wenn ich aber natürlich jetzt diesen Amazon-Kosmos beispielsweise verlasse, diese eine Retail-Plattform und denke wieder mehr übergreifend holistisch, dann bin ich genau in dieser Position zu sagen, ich will ja verschiedene Interessen bedienen und muss ja den User eben vielfältig an verschiedenen Touchpoints in der User Journey abholen und mit entsprechenden Content Pieces und vielleicht auch nicht gleich direkt den Produkt versorgen und habe auch vielleicht noch weiterführende Informationen, was ist das für ein Nutzer, dann denke ich, kann man das nicht so schwarz-weiß betrachten und sagen, ja, ein Kanal wie Amazon ist per se performanter wie Google Search und deswegen werden hier die Gelder abgezogen. Also das ist zu einfach und leider zu komplex, wenn man das wirklich jetzt übergreifend betrachtet. Deswegen glaube ich, ist immer so, dass das Ziel und weswegen nutze ich überhaupt eine Retail-Plattform ist ganz entscheidend. Das ist auch etwas, was wir immer sehr stark in den Gesprächen feststellen, wenn wir mit Kunden sprechen und sagen, okay, für dein Produkt, für deine Marke, für deine Zielsetzung würde sich beispielsweise ein umfänglicher Invest auf eine Plattform wie Otto oder Amazon durchaus lohnen. Wenn die natürlich jetzt vertriebsseitig komplett andere Ziele haben und da auch anders aufgestellt sind, sagen, okay, unser Ziel ist aber meinetwegen, wir wollen den eigenen Webshop, die eigene Webpräsenz pushen, dann helfen natürlich Invests auf Amazon nur bedingt und dann bin ich automatisch wieder bei anderen Plattformen und deswegen auch Lösungen, die sich sozusagen dann in einer Grauzone bewegen, also jetzt aus der Denkweise Schwarz-Weiß-Betrachtung, nicht Grauzone, weil es irgendwie eine rechtliche Implikation oder ähnliches hätte, dass man sagt, okay, wie kann ich irgendwie meine eigenen Kundendaten oder meine Retail-Daten, kann ich die irgendwie verfügbar machen im Social-Kontext, auf Meta beispielsweise, oder auch auf Google. Ich meine, da entstehen ja auch spannende Konzepte jetzt metaseitig mit den Collaborative Ads zum Beispiel, an denen hier gearbeitet wird. Auch Google arbeitet an einigen Lösungen, wo man sehen muss, was da kommt, was dann sozusagen diese Grauzone oder diese Schnittstelle zwischen den Welten stärker bedienen sollte. Wir werden es sehen. Bis jetzt gibt es noch keinen wirklichen Beleg oder nichts Belastbares an dieser Stelle.
Also wir haben uns da viel mit auseinandergesetzt tatsächlich mit den Advertiser-Produkten oder Publisher-Produkten, Collaborative Ads. Wir haben Google Shopping im Einsatz gehabt. Wir haben The Trade Desk genutzt als sozusagen Daten Verfügbarmacher von Retail-Seiten und haben uns wirklich intensiv das angeschaut. Ich denke schon, dass wir sehr vielversprechende Ergebnisse da auch sehen. Ich denke, das ist es, was es so spannend macht. Ich will da vielleicht nochmal auf meinen, eins meiner Steckenpferde ist das Data Cleanroom Thema, also quasi neutrale Instanzen zu schaffen, die uns erlauben, tatsächlich Daten zusammenzulegen und aus denen heraus neue Seedo Audiences zu bauen, die wir dann wieder ansprechen können. Das ist eine Herausforderung, das ist auch eine datenschutzrechtliche Herausforderung, technischer Natur, vielleicht nicht so, auch andere Märkte sind da auch schon sehr, sehr weit vorne, aber wir setzen da eben sehr, sehr stark drauf. Wir nutzen Commercially, die uns Rewe Website Audiences zur Verfügung stellen, auf die wir targeten können. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil wir uns ein sehr klares Bild über die prozessualen Schritte auch machen wollen. Wir wollen sehr genau wissen, was es für Produkte am Markt gibt und was müssen wir sozusagen an den Tisch bringen, das uns erlaubt, diese Produkte auch zu nutzen. Gleichzeitig aber auch haben wir ein sehr großes Interesse daran, rauszufinden, was ist denn das, was bieten diese Produkte denn für unsere Handelspartner oder Kunden letztendlich, bei denen wir gelistet sind, weil ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial auf dieser partnerschaftlichen Ebene zu gucken. Wenn wir uns von Herstellerseite Kunden anschauen, dann haben wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die Frequenz erhöhen, also die Penetration erhöhen. Wir wollen die Frequenz erhöhen, den Warenkaufwert erhöhen. Das sind alles Komponenten, die wir natürlich auch im Blick haben. Die sind fundamental für den Händler relevant, aber die für uns genauso wertvoll sind, weil je besser wir es schaffen, an diesen Drehreglern beim Kunden zu arbeiten und auf diesen KPIs tatsächlich einzuzahlen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir im Geschäft bleiben, unseren Marktanteil da ausbauen und so weiter. Und ich denke, diese technischen Lösungen bei einem Data Clearing zusammenzulegen und Retail Media als Unlock für diese Informationen, wie entwickelt sich das? Also welche Konsumenten kommen denn wegen unserer Marken zu euch? Diese Informationen, auf denen wollen wir aufsetzen.
Es sind gerade schon wieder die klassischen DAFA oder Zahlennamen gefallen. Wenn man sich die Zahlen jetzt derzeit auch anschaut, ist natürlich immer so hier ganz weit vorne, auch in Deutschland, im deutschen Markt. Wie seht ihr das Potenzial? Können wir uns hier emanzipieren und auch wirklich deutsche und europäische Player sehen, oder wird es dann doch wieder zum großen Teil auf den großen Plattformen passieren?
Also wir haben ja auch Retail Media in Europa, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen erst gelesen. Wir stehen ja bei ungefähr 10 Milliarden Umsatz und das wird ja prognostiziert, auch in den nächsten beiden Jahren soll hochgehen auf ungefähr 26 Milliarden. Also auch hier ein großes Wachstum, was gesehen wird. Die Frage ist natürlich, wie viel davon stammt tatsächlich von den einzelnen Playern? Und ich denke, im Zusammenschluss oder in wieder einer übergreifenden Betrachtung über alle Player werden wir hier ein Wachstum sehen. Die Frage ist nur, wie stark profitiert der einzelne Werbetreibende davon, wenn wir nach wie vor doch diese starke Fragmentierung am Markt haben. Also die Technologien fragmentieren, die Angebote, die Platzierungen, die Reporting-Möglichkeiten, die Daten, die zur Verfügung stehen, die nutzbar gemacht werden können. Es ist ein sehr, sehr hohes Maß an Fragmentierung im Moment in diesem Markt zu sehen. Deswegen so mein Gefühl im Moment, ja, wir haben ein starkes Wachstum, es geht nach vorne, aber jeder kocht so ein Stück weit sein eigenes Süppchen und jeder versucht für sich erstmal nach vorne zu kommen und hier bestmögliche Lösungen an den Start zu bringen, um hier weitere Monetarisierungsquellen zu erschließen, was natürlich aus unterschiedlichen Interessen heraus entsteht. Ich glaube, ein ganz klares Thema ist definitiv diese WKZ-Thematik, der Margenzug, der im Handel besteht, dass man hier natürlich nach neuen Erlösmodellen und Quellen logischerweise sucht. Die Cookie-Less-Thematik ist natürlich etwas, was hier mit reinspielt, dass man sagt, okay, wir haben hier potenziell spannende First-Party-Daten, die wir eben anbieten können. Wenn wir eben dieses Cookie-Sterbe sozusagen antizipieren. Aber letzten Endes tatsächlich stellt sich wirklich die Frage, welcher Gegenpol kann gebildet werden durch diese einzelnen Player, die zum Teil nur in Deutschland aktiv sind, die zum Teil länderübergreifend aktiv sind und natürlich auch sehr kategorie- und branchenspezifisch unterwegs sind. Das muss man ja auch sehen. Das ist ja wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe, wieso Amazon so stark ist, weil sie natürlich sehr, sehr breit aufgestellt sind. Die sind nicht überall vorne mit dabei, die sind nicht überall spitze, vor allem beim Thema CPG, LEH, sind die definitiv schlecht aufgestellt. Das muss man auch mal ganz klar sagen an der Stelle. Da hat eine Rewe oder eine Schwarz eindeutig die Nase vorne. Und das ist aus vielerlei Gründen auch gut so, dass das so ist. Nur wenn man so eine Gesamtbetrachtung über den kompletten Markt natürlich anstrebt, dann ist natürlich Amazon erstmal weiterhin ein Pfund und vieles kommt natürlich gespeist durch Amazon, was wir hier an Zahlen und Wachstumsraten und Berichten natürlich im Moment serviert bekommen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Naja, ein Blick über den Markt. Christian, ihr seid ja ein US-basiertes, ein internationales oder globales Unternehmen. Wo siehst du denn Deutschland auch da im Retail-Media-Markt gerade stehen, also im Vergleich zu anderen Märkten wie USA oder Asien?
Ja, also ich würde sagen, wir sind gute 3 Jahre zurück, 3 bis 4 vielleicht sogar. Das ist aber auch in Ordnung, was diese Themen angeht. Und ich denke auch, wir werden nicht diese gleiche Geschwindigkeit aufzeigen können, wie das unsere Partner in dem US-Markt oder im asiatischen Markt haben. Einfach weil wir auch andere Regularien haben, nach denen wir uns auch richten. Also das ist ja auch gut so. Ich möchte es auch nochmal betonen, dass es alles, was technisch möglich ist, auch nicht unbedingt technisch machbar sein sollte und umgesetzt werden und unsere Verantwortung da natürlich auch nachzukommen. Aber, und das ist das, was ich sehe, das, was wir machen, das machen wir tatsächlich so, dass es bleibt. Also wir versuchen, diesen Trend ja auch nicht wegzuwischen, sondern tatsächlich zu etablieren und Strukturen zu überlegen, wie wir das inkludieren. Das heißt also, wir werden uns da etwas zusammenbauen und auch da die Verantwortung bei uns und bei den Anbietern mit Hilfe von Agenturen, um da vielleicht nochmal einen Schwenk dazu zu bringen, das Ganze in so einem Konglomerat zusammenzulegen und zu sagen, am Ende, wir haben diesen Shopper in Deutschland, der ist super wertvoll. Das ist auch unbestritten. Die Amerikaner und die Asiaten sagen, wir wachsen zwar schnell, aber der deutsche Shopper, der gibt auch was aus. Also der ist wertig und um den machen wir uns eben Gedanken und je besser wir das verknüpft bekommen und je besser wir auch diese Welt verdrahtet bekommen, desto relevanter wird es auch diesen Vorsprung im Markt, in einem sehr gesättigten Markt, im saturierten Markt dann nachher herzustellen. Also das ist so die Richtung, wo ich uns wo ich uns sehe in ein paar Jahren.
Aber immer lustig doch, immer wieder diese Zahl 3 zu hören. Wir waren eigentlich immer 3 Jahre dem US-Markt hinterher. Ja, und selbst bei solchen Themen sind wir es immer noch, wo man sagen muss, das ist eigentlich ein globales Thema. Und so vor allem viele der Marken, die da ja wir waren. Und trotzdem haben wir ja immer diesen Zwischenraum. Ja, das kann ich schon gesagt. Fragmentierter Markt, die Technik ist unklar, wir brauchen Standardisierung. Das schreit ja nach dem WVDW, ja, bester Verband der Welt, der Bundesverband der digitalen Wirtschaft, auch ja jahrelang meine Heimat. Wo steht ihr da mit dem WVDW? In welche Richtung geht das da? Weil ich glaube, für mich ist das ja immer wieder alter Mann in neuen Schläuchen. Wir haben jedes Thema, was irgendwie neu aufkommt, hat genau diese Kette auch an Fragestellungen, die es aufkommt. Wer fragmentiert, Standardisierung fehlt und so weiter. Wir spielen das dann eigentlich immer in den Verband rein, dann kommst du dann irgendwann wieder raus und dann geht's weiter. Wo stehen wir da? Habt ihr da einen Überblick, wo die Branche insgesamt im Verband steht? Thomas ist vor allem dort.
Da muss ich passen, ehrlicherweise, da würde ich kann da gerne ein bisschen was dazu sagen.
Genau, wir haben im Moment zwei Tendenzen oder zwei Entwicklungen, die sich abzeichnen. Das ist einmal europaweit, Internet Advertising Bureau hat hier eine Working Group oder wie sie das nennen, eine Retail Media Working Group, das war die Bezeichnung, angekündigt. Also man muss dazu sagen, das wurde angekündigt, das wurde noch nicht gestartet, was das Ganze mit sich bringt und was es dann tatsächlich macht und bewirkt. In den nächsten Jahren werden wir sehen. BVDW hatte jetzt dieses Gremium für Retail Media initiiert. Hier sind so gesehen erstmal Retailer organisiert, also Ubi, Douglas, Media Saturn und so weiter. Und die Zielsetzung war ja klar erklärt, dass man eben genau diese Fragmentierung entgegenwirken möchte, dass man über Standardisierung spricht, sei es jetzt irgendwie das Thema Reporting, welche KPIs, eine gewisse Nomenklatur für Platzierungen und so weiter. Also ein bisschen flapsiger formuliert, man möchte halt einmal so ein bisschen sortieren und aufräumen in dem Markt für Retail-Media-Angebote, was dann natürlich aus meiner Sicht, jetzt auch stark aus der Agentursicht gesprochen, fehlt, ist natürlich, was ist mit den festlichen Stakeholdern? Also was ist neben Agenturen mit Technologieanbietern, das ist natürlich ganz wichtig mit den Herstellern, mit den Brands, was haben die für Interessen und welche Ziele werden hier verfolgt? Deswegen ist natürlich sehr spannend, wie er sozusagen, man holt die Parteien an einen Tisch. Vom BVDW kam jetzt die Auskunft, dass man im Moment über weitere Gremien nachdenkt, die dann eben parallel installiert werden sollen, perspektivisch. Wie diese konkret ausgestaltet werden, muss man sehen. Aber ich hatte das jetzt erstmal so verstanden, dass man eben nicht genau diese Dreierkonstellation aus Hersteller, Retailer und dann eben auch die Agenturen beziehungsweise Agenturen-Tech-Dienstleister, dass man die alle erstmal zusammenpackt an einen Tisch und man sich unterhält. Kann man jetzt natürlich über die Vor- und Nachteile sicherlich diskutieren. Gibt auch gute Gründe, dass man hier erstmal mit einem differenzierten Setup an den Start geht. Aber in meiner Warte perspektivisch muss der Weg dahin gehen, dass man natürlich die Parteien an einen Tisch bringt und die einzelnen Verstrebungen und Verquickungen, die es da gibt, natürlich dann auch berücksichtigt und eben nicht nur in diesen bilateralen Konstellationen dann unterwegs ist.
Also da muss ich sagen, auch wenn ich das, das wäre auch meine Erwartung an die Verbandsarbeit, das finde ich total wertvoll. Ich erinnere mich noch so ein bisschen zur Einführung Digital Video und Standardisierung dazu, welche Unterschiede beziehungsweise auch was ist gleich zum Thema TV, als es aus TV in Online-Mobile-Video überführt wurde. Also ich denke, das ist total notwendig. Ich kann für uns nochmal dazu sprechen, dass ich natürlich genau dieses Interesse habe, dass ich Agentur, Retail-Media-Anbieter und uns zusammenbringe und tatsächlich da auch versuche für uns erstmal die Einordnung zu finden. Und ich glaube, daraus extrapoliere ich hoffentlich auch durch solche Gespräche und Teilnahmen wie heute, auch, dass das eventuell andere auch so machen. Ich denke, auch dieser bilaterale Austausch ist total wertvoll, weil unser Ziel ist es, tolle Marken zu haben, die man kennt, die man immer wieder erkennt und die man gerne nutzt und kauft. Das Ganze über eine Strecke, das machen wir eben durch nachhaltige, langfristige Investments in die Brand Equity. Das muss nach wie vor unser Ziel sein. Wir müssen das aber auch, davon leben wir, am Regal zeigen. Wir brauchen also da auf den kompetitiven Vorsprung. Und ich denke, diese beiden Welten zusammenzubringen, da hilft uns die Agentur, weil die Agentur eigentlich, nicht nur eigentlich, in beiden Welten auch zu Hause sein kann, im Performance-Bereich und im Brand Equity und Awareness-Bereich. Und das ist sozusagen auch mein Wunsch-Szenario, dass wir es schaffen, diese Wechselwirkungen herzustellen. Und wenn wir daraus kommen, und eine Agentur ist auch für mich ein Multiplikator, weil die ja idealerweise nicht nur mit mir zusammenarbeitet, sondern mit mehreren, dass daraus eigentlich so ein gemeinsames Test-and-Learn-Verständnis und Pionier-Verständnis entsteht, was wir dann immer weiter entwickeln können. Und wie gesagt, muss nachher nicht mein Name drunter stehen. Aber ich finde es wertvoll, wenn sich das dann auch in solchen Verbandsarbeiten materialisiert, wo dann die Teilnehmer ja auch sitzen, mit denen wir an diesen Projekten zusammenarbeiten.
Das ist ein guter Stichpunkt. Ich glaube, das ist einer der großen Mehrwerte eigentlich, die ja auch Agenturen in dem Umfeld auch bieten kann, ist ja tatsächlich auch das Verständnis eben, was sie haben und die haben zu vielen Kunden aus vielen Branchen und dort eben zu sehen, was passiert im Modebereich, was passiert im Franchise-Bereich und so weiter, um das eben zu aggregieren und eben die Best Learnings, sagt man jetzt wirklich, die Best Learnings eben auch zu aggregieren und untereinander auszutauschen. Ich glaube, da können die Branchen auch wieder voneinander lernen und dann ist vielleicht sogar tatsächlich die Agentur im besseren Setup als Verband oder alles, muss, glaube ich, am Ende des Tages sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass der BVDG auch da ganz klare Positionierung reinnimmt und ich werde mal den Frank Bescheid geben, dass Uli Jäger unbedingt ein neues Mitglied werden möchte beim BVDG.
Ja, schön.
Aber genau zu dem Thema, also wie sieht das Setup von Agenturen in diesem Umfeld aus? Also wo kann sich tatsächlich eine Agentur aufbauen? Was ist da vielleicht erstmal von deiner Seite, Thomas, jetzt als Agenturvertreter, wo seht ihr da wirklich euer Setup? Wir haben ja das Oberthema ja oder das Titel über diese Session ja auch In-house oder Outsourcing? Das ist auch nochmal die große Frage. Wir sehen gerade bei Douglas, bei Schwarz und anderen Playern, auch bei Saturn, wurden ja auch massiv auch Personal aufgebaut in diesem Bereich. Ja, wo man ja auch sagen muss, auch das Personal mit einem Verständnis für Retail Media ist ja im deutschen Markt auch sehr begrenzt. Wenn jetzt alle Player sagen, wir wollen hier gute Leute an Bord kriegen, dann geht der Idealspirale wieder hoch und Angebot und Nachfrage torpediert sich da hier. Deshalb glaube ich, ist ja auch die Agentur irgendwo im Mittelpunkt. Aber Thomas, vielleicht mit deiner Sichtweise, wie da ein Mehrwert auch für euch ist.
Ja, definitiv. Letzten Endes geht es ja genau um diese Vergleichbarkeit und Best Practices, um gewisse Learnings zu transferieren und auch auf dieser Basis diese Erkenntnisse dann auch Standards zu etablieren. Und was man bei all den Gesprächen über Retail-Player und Retail-Angebote, On-Site und Off-Site, diese ganzen Punkte nicht vergessen darf, es bedarf ja auch wirklich einer ja guten bis hin zur exzellenten operativen Abwicklung, die nötig ist. Also diese Kampagnen müssen ja auch abgewickelt, durchgeführt werden, die müssen reported werden, die müssen optimiert werden. Welche Erkenntnisse zieht man daraus und was fließt dann sozusagen wieder zurück in die Kampagne? Und da muss man ganz ehrlich sagen, da haben natürlich jetzt Marken wie Unilever oder auch andere große Kunden, die haben sehr gute Inhouse-Strukturen, die haben sich über die Jahre hinweg natürlich Experten geholt und da auch eine Expertise aufgebaut. Gleichzeitig mit Blick auf die Retail-Anbieter, die jetzt ja erst dabei sind, diese Angebote zu schaffen, die müssen ja eben genau, wie du richtig sagtest, Harald, diese Strukturen ja erstmal etablieren. Und wenn man jetzt überlegt, man ist ein größerer Anbieter in verschiedenen Ländern aktiv, die Länder kennen nochmal gewisse Spezifika, sei es datenschutzrechtlich, irgendwelche Do's and Don'ts, wie sind die Konsumenten unterwegs, was sozusagen muss da berücksichtigt werden, dann fließt das ja alles mit ein. Und dann zu sagen, dieses ganze Thema Inhousing, das ist schon eine gewisse Manpower, die da organisiert werden muss, die dann auch am Leben gehalten werden muss. Und das alles fließt ja wieder in diesen Kontext ein, wenn man sagt so, okay, ich schaffe jetzt als Retailer ein Retail-Media-Angebot genau aus dieser ganzen Erlösdenke heraus. Ich will das Business skalieren, neue Kapitalisierungsmöglichkeiten schaffen. Dann ist das natürlich ein sehr, sehr massiver Invest, weil wir wissen, alle Personalkosten sind am Ende die Kosten, die am stärksten zuschlagen, jetzt in dem Dienstleistungssektor. Dann finde ich das schon sehr interessant zu beobachten, wohin die Tendenz geht. Da geht nämlich sehr viel in die Richtung zu sagen, wir holen uns die Kapazitäten ins Haus und wollen da bis hin zu kompletten Full-Service-Managed-Service-Abteilungen aufbauen, was ja so ein bisschen im Widerspruch dazu steht, dass man genau bei dem originären Retail-Business, nämlich dem On-Site-Business mit den Sponsored Ads, ja sehr stark dazu tendiert zu sagen, wir stellen hier eine Self-Service-Plattform hin. Das heißt also, das wirklich spannende und diskutable Thema wird perspektivisch das Off-Site-Thema sein. Dem muss sich jeder Retailer stellen, wenn er natürlich sein Business skalieren will und diese Daten eben verfügbar machen auf verschiedenen anderen Kanälen und Plattformen. Wie geht man damit um? Das geht sehr viel eben über eine programmatische Technologie, im Kern über eine DSP. Und je mehr Kampagnen da natürlich gehostet werden und abgewickelt werden müssen, desto mehr Manpower wird am Ende des Tages benötigt. Und auch hier entsteht ja so ein gewisser Trade-off, da ja natürlich das On-Site-Geschäft, was ja eher limitiert ist, ist natürlich deutlich margenträchtiger jetzt aus der Warte eines Retailers als Publisher gedacht, als jetzt das Off-Site-Geschäft, was ja weniger margenträchtig ist, aber gleichzeitig das bessere Skalierungspotenzial bietet. Und da zum Beispiel kann auch eine Agentur in dieser Gesamtkonstellation helfen, als einfach als eine Abwicklungseinheit, als jemand, auf den man setzen kann, wer hat eben die Effizienz und die Expertise, die Standardisierung in den Prozessen, genau diese Abwicklung zu schaffen und wo sitzen eben Leute, die nicht nur eine DSP bedienen können, sondern vielleicht 4, 5, 6 Technologien dann auch bereits am Start haben und mit denen arbeiten können. Und schaut man wieder jetzt konkret auf Amazon. Amazon ist ja sowieso wieder sehr spezifisch, weil es ist ein komplett eigenes Ökosystem mit einer eigenen DSP, mit einer Amazon Marketing Cloud, die eigene Gesetzmäßigkeiten kennt, die ja erstmal per se auch nichts macht, außer Daten zu aggregieren und zur Verfügung zu stellen. Das ganze Thema Frontend und Aufarbeitung der Daten, das obliegt ja quasi auch wieder einem selbst oder eben einer Agentur oder einem Technologiedienstleister, der das für einen übernimmt. Und ich glaube, so mit Blick auf das ganze Thema Daten, Reporting, Analytics, auch hier wird sicherlich spannend zu sein zu sehen, und da sind wir vielleicht wieder so in dieser Gesamtgemengelage, Walled Gardens, die hier hochgezogen werden, der Markt wächst insgesamt. Das ist ja sicherlich auch aus Agentur- und Herstellerperspektive sehr spannend zu sehen, wie führe ich denn am Ende diese Kanäle zusammen, also wo bekomme ich denn ein möglichst holistisches Reporting, eine Management Summary und das dann nochmal weiter gesponnen, und dann wird es wirklich komplex, wenn du das nicht nur auf der Media-Ebene siehst, also jetzt für deine Retail-Aktivitäten über die Player hinweg, sondern dann wirklich der Sprung Richtung WKZ und Vertrieb, dass du deine Sell-In- und Sell-Out-Daten in diesem Kontext auch noch getrackt und eben mit reported haben willst, dann ist es natürlich auch ein Höchstmaß an Komplexität, was hier entsteht auf Basis dieser Fragmentierung, wo sicherlich auch im Bereich Technologie jetzt über die Kampagnenumsetzung und Abwicklungsplattform hinweg auch im Bereich Analytics noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist.
Spannend auf jeden Fall.
Das ist kreativ. Ja, gerne.
Sorry. Genau, ich sehe auch, wir haben eine Frage noch im Chat, aber Thomas, sehr, sehr gut umschrieben, genau das ist es. Und das ist es, was es für mich so wichtig macht, auch das Zepter auf Advertiser-Unternehmensseite auch nicht komplett abzugeben. Denn bei uns muss diese Komplexität zum einen verstanden sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, dafür muss es Rollen geben. Ich behaupte mal, eine Hybridrolle, wie es meine ist, ist darauf angelegt, beide Welten zu verstehen und dann zusammenzubringen, um dann ein Konzept auch zu entwickeln, zu sagen, was sind die Themen, nach denen wir auch uns richten wollen, wonach optimieren wir, was ist sozusagen das Reporting und die Analyse, die wir schauen wollen. Man kann sich tot analysieren, also man kann wirklich wahnsinnig werden da drin. Es geht dann tatsächlich darum, wieder einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, wo geht es uns hier eigentlich? Wir haben eine Herstellung, wir haben einen Vertrieb und wir haben ein Marketing, was wir insgesamt fassen wollen und darauf einzahlen. Und das orchestriert liegt in unserer Hand. Das möchte ich heute noch keiner Agentur übertragen, weil ich das als nicht zielführend und auch nicht effektiv finde. Also diese ausgewählten wenigen Leute, ich hätte natürlich immer gern mehr, aber diese ausgewählten wenigen Leute, die dieses cross-funktionale Verständnis haben, die braucht es auf der Unternehmensseite, und dann aber dieses Spezialwissen auf Agenturseite, das hilft eben da richtig die Köpfe zu verbinden und die Stecker zu stecken.
Spannend auf jeden Fall. Eine Frage, hat Kreativität Platz im Bereich Multimedia?
Definitiv. Da kann ich vielleicht von einem Kunden berichten. Das war auch eine ganz banale Geschichte. Wenn man natürlich hier mit Offsite-Platzierungen unterwegs ist, dann hat man bei Amazon diese Dynamic E-Commerce Ads, also sozusagen diese Retargeting-Banner, jetzt vereinfacht ausgedrückt, die sich letzten Endes einfach aus dem System generieren. Die sind nicht sonderlich schön, nicht wahnsinnig ansprechend. Hier einfach mal einen AB-Test gemacht und das tatsächlich gegen Customized Banner, also richtige Werbemittel, ausgetauscht, was ja nur begrenzt möglich ist. Bei Amazon hat natürlich einen signifikanten Uplift auf die Performance. Also das Thema Kreation ist im Kontext Retail Media sicherlich genauso wichtig und relevant wie generell im Marketing. Das sehen wir immer im Zusammenspiel. Wir nennen das bei Pilot das 3C-Modell, also wirklich der Dreiklang aus der Kontaktebene, aus der Kreationsebene und aus der umfeldkontextuellen Ebene. Das gilt, und die höchsten Uplifts neben jetzt irgendwie der richtigen medialen Abarbeitung, die sehen wir eben sehr stark auf der Kreationsebene. Und auch das Umfeld kann hier ein wahnsinniger Trigger sein, wobei ich das Umfeld jetzt im Retail-Kontext eher ausklammern würde. Wenn wir natürlich bei einer Onsite-Platzierung unterwegs sind, dann ist es schon das relevante Umfeld. Aber über die Kreation und einen entsprechend gestalteten Banner, der eben nicht nur irgendwie einen Streichpreis oder ähnliches kommuniziert, kann man hier sehr, sehr signifikante Uplifts erzielen.
Also nicht der Regalwobbler, der digitalisiert wird, sondern tatsächlich ein bisschen mehr als das und Begeisterungshebend beim Kunden. Das ist schön. Gut zu hören. Wir haben eine Frage aus von den Teilnehmern. Wie sieht das mit dem Datenschutz und der Zustimmung von Kunden aus, dass Kundendaten aus verschiedenen Quellen zu Analysen für personalisierte Retail-Media-Angebote genutzt werden dürfen? Ist hier bereits alles gelöst beim Datenschutz? So, die Frage.
Also alles sicherlich noch lange nicht, aber wo steht man denn da?
Wir haben heute erst Dienstag und mein gestriger Tag drehte sich zugegebenermaßen sehr stark genau um dieses Thema. Wir sprechen von einem Opt-in-Internet. Das fordert, dass wir Einwilligungen haben, und zwar sehr detaillierte Einwilligungen. Wir als Advertiser mit unseren Brands müssen für diese Einwilligung sorgen. Die Retailer müssen das gleichfalls machen. Jetzt haben wir aber tatsächlich eine Herausforderung, nämlich dass durch die technischen Entwicklungen, die am Markt entstehen und auch die uns bestimmte Möglichkeiten eröffnen, dass natürlich diese so explizit nie abgestylt werden konnten oder erst immer ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, jetzt habe ich eine neue technische Lösung, die kann ich, da kann ich einen Consent für einfordern. Das heißt, eigentlich erst ab dem Zeitpunkt kann ich die nachfolgenden Opt-ins, die Consents sozusagen verarbeiten. Von daher ist es so, dass es ein Prozess sein wird, der Zeit braucht. Wir können definitiv anhand von den Daten, die beim Retailer eingesammelt wurden, auf Basis unserer Anforderungen und an unserer Fragen mit dem Retailer zusammenarbeiten und sagen, gib mir doch Leute aus der Deo-Kategorie, die uns in den letzten 12 Monaten nicht gekauft haben, auf denen möchten wir gerne arbeiten. Das sind alles Daten, mit denen wir der Einwilligung vorausgesetzt auch arbeiten können. Also die Mischung als solche stellt eine Herausforderung dar, aber die Nutzung nähert sich dem und geht voran, indem wir eben mehr Technologie einsetzen und mehr Fragestellungen formulieren, die oder mehr Einwilligungen holen. Das ist eigentlich.
Ja, ich denke, das Hauptproblem ist tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, es geht halt immer ein Stück weit die Historie verloren. Du hast immer sozusagen ab einem gewissen Zeitpunkt eine neue Anforderung, ein neues System, was dieser Anforderung gerecht wird. Und sozusagen dein Pool wird tendenziell eher immer kleiner. Und dann ist so ein Stück weit die Challenge, zu versuchen, diese Pools wieder zu fusionieren, sofern das irgendwie möglich ist. Also jetzt mal wirklich ganz stark vereinfacht ausgedrückt. Deswegen ist das de facto ein schwieriges Thema. Ich meine, das plakativste Beispiel, was wir hatten, die DSGVO-Verordnung tritt in Kraft und jeder muss seine E-Mail-Verteiler, die Opt-ins neu einsammeln. Ja, da sind halt mehr als 50% einfach mal weggebrochen. Dass die dann später so partiell irgendwo wieder reintröpfeln oder wieder kommen, das mag schon sein, aber auch in dem Zusammenhang haben wir wirklich auch ein Höchstmaß an Komplexität und es wird halt tendenziell immer weniger. Und das dann wieder so ein was eben nur, wie schon mehrfach erwähnt, dann nur in diesen einzelnen Ökosystemen stattfindet. Jetzt wieder aus der Retailer-Perspektive gesprochen oder aus der Kundenperspektive ist es ja nicht so viel anders.
Thomas, aber dazu, ja, das sind Silos, da bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube, das Handwerkszeug, was man erlernt in einem Silo, ist nicht ganz unrelevant in einem anderen Silo. Das heißt also, ich erwarte eigentlich auch, dass durch das mehr Zusammenarbeiten und tiefes Verständnis, Amazon als einer der ersten frühen Anbieter hat uns natürlich sehr, sehr viel beigebracht auch, was wir jetzt an Wissen auch auf andere anwenden können. Natürlich im Rahmen der Möglichkeit, natürlich in dem, was es ergibt. Aber ich glaube, daraus macht es uns in meinem Verständnis definitiv schlauer und also Fehler, die wir gemacht haben, werden wir so nicht wiederholen. Natürlich verändert sich der Markt dahingehend auch, aber ich sehe da definitiv Fortschritt.
Ja, würde ich stimme ich zu und würde ich sogar noch ein Stück weit ergänzen. Man muss ja dazu sagen, Amazon hat ja regelrecht den Retail-Markt auch in Deutschland so ein Stück weit geprägt und den Weg bereitet. Also vieles, was man auf der Plattform natürlich gesehen und gelernt hat, war ja sozusagen auch für uns aus Agenturwarte die Maßgabe in Gesprächen eben mit anderen Retailern. So ganz plakativ, bei Amazon gibt es XYZ. Wieso habt ihr das nicht oder wann habt ihr das? Und auch hier hat sich ja der Markt gedreht von, nee, wir sind da anders, wir sind irgendwie ein eigenes Unternehmen, wir haben eigene Prämissen und Vorstellungen zu hin, okay, man hat dann doch irgendwo so ein Stück weit den Amazon Way adaptiert, weil es eben so eine Art Marktstandard in gewisser Weise dann auch wurde. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich war jetzt eher so wirklich auf der eigenen Seite mit technischen Systemen, mit Consent einholen und so weiter, dass das natürlich so ein Stück weit weg bröckelte oder sukzessive weiter wegbröckeln wird, je nachdem, was dann noch auf uns zukommen wird.
Ja. Ich höre gerade, dass der nachfolgende Roundtable dafür auch gleiche Probleme hat. Und ich darf überziehen, das ist das erste Mal, dass irgendwann jemand sagt, ich darf überziehen, fertig. Und von lauter Ehrfurcht von meinem lieben Kollegen hier, ich sehe mal, der gleich ja weiter moderiert, wollte ich pünktlich aufhören, aber das ermöglicht mir jetzt nochmal zwei Fragen, das ist herrlich. Jetzt bin ich gerade am überlegen, welche der beiden Fragen, bevor ich die Finalfrage noch stelle, ja nicht brennt. Also ich hätte zwei Sachen, die ich eigentlich noch heute loswerden wollte, ist vielleicht mal so von euch beschrieben, was ist die größte Herausforderung von Brand jetzt? Also wenn sich jemand mit diesem Thema beschäftigt, was muss er als erstes lösen? Und oder wo steht eigentlich Quick Commerce in der ganzen Geschichte? Das ist ja, glaube ich, auch noch super und ich weiß bisher, dass ihr da ja sogar sehr eine positive Erfahrung auch gemacht habt. Also vielleicht der eine die eine Frage, der andere die andere oder dürft ihr auch irgendwas ihr mag.
Thomas, starte mal du. Welche pickst du dir?
Ich sag vielleicht kurz was zu den Quick-Commercern, weil ich glaube, die andere Frage, die Challenge die Challenge für die Brand, die ist bei dir besser aufgehoben. Die Quick-Commercer sind sicherlich sehr spannend. Ich würde da jetzt gar nicht zu weit ausholen. Es ist de facto eine Nische, die sehr stark natürlich im urbanen Kontext stattfindet, die sehr stark natürlich auch bei jüngeren Leuten, bei digitalisierten Leuten stattfindet. Es ist ein komplettes digitales Business losgelöst vom Point of Sale. Man kämpft natürlich mit limitierten Verfügbarkeiten, mit Distributions-Logistik-Thematiken. Es ist gleichzeitig auch wieder eine Frage des Preispunktes, weil natürlich diese Schnelligkeit irgendwo kompensiert werden muss. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Deswegen, auch hier, wir haben ein paar wenige Insights jetzt auch aus der Gorillas- oder Flink-Ecke bekommen. Die sind jetzt auch dabei, sich so ein Stück weit zu professionalisieren und haben da schon erste Tests durchgeführt und bieten da erste Angebote. Es bleibt spannend abzuwarten, was es sein wird, aber es ist sicherlich nur ein Bestandteil in einem umfänglicheren Kampagnen-Setup, um es mal so zu formulieren, weil dafür ist einfach das Thema zu nischig und zu limitiert, dann auch in den Reichweiten und in den Möglichkeiten, wenn ich jetzt nur auf einem Player wie Gorillas beispielsweise sitzen würde. Und es bleibt sowieso abzuwarten, ob sich der Markt nicht sukzessive konsolidieren wird, auch an der Ecke, und da am Ende vielleicht nur eine oder zwei übrig bleiben.
Ich kann das auch nur ergänzen. Hallo Alexander, schön mich hier zu sehen.
Hallo.
Ich kann nur sagen, die Zielgruppe, die durch den Quick-Commerce erschlossen wird, rein welche Shopper das sind, welche Personen man dadurch erreicht, die sind hoch spannend, weil das ist, wie gesagt, eine Zielgruppe, die prinzipiell denen Zeit wichtiger ist als Geld. Und die sind natürlich für konveniente Lösungen total empfänglich. Also das für mich nochmal so dahingestellt. Das gesamte Konstrukt Quick-Commerce ist eine Herausforderung. Das sehen wir auch so, auch vor allem der Nachhaltigkeit. Aber das sind so meine zwei Gedanken noch dazu. Ja, Herausforderung der Brands. Ich glaube, es ist uns allen nicht entgangen. Die Brands haben eine große Herausforderung, alle Hersteller. Das sind die zusätzlichen Kosten, die wir haben. Das heißt, der Kostendruck in der Herstellung ist deutlich gestiegen. Das heißt, diese gerade im Mass-Market multiplizierende Komponente macht es noch stärker herausfordernder, da zu steuern, auf Profitabilität zu steuern. Und Media ist einer der letzten Hebel in der ganzen P&L, die ich ziehen kann, um meine Profitabilität koordinieren. Von daher muss ich sagen, mit der spitze Bleistift gerade im Retail-Media deutlich öfter gezückt, als wir das im Brand-Media haben. Und daher erübrigt sich auch so für mich die Frage, die du, Harald, ganz am Anfang gestellt hast, wo shiften wir denn alles hin? Also wir werden es nicht alles in diese Richtung shiften, weil wir eben da auch genau gucken müssen und gegenhalten müssen, wie übersetze ich das eigentlich in der Performance. Und ich möchte aber ja nicht nur morgen meinen Sale gemacht haben oder heute meinen Sale gemacht haben, sondern ich möchte auch langfristig dafür sorgen, dass ich als Konsument was Gutes mit der Marke verbinde und dass das sich langfristig zieht. Von daher, es bleibt spannend. Es ist bei uns im Haus ein Lieblingszitat: Handel ist Wandel. Das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir uns dem Ganzen auch sehr offen entgegenstellen wollen und da mitgestalten. Das ist unser Ziel, was wir da verfolgen.
Handel ist Wandel, ein schönes altes Sprichwort, was anscheinend die Galerie nicht so ganz verstanden hat, aber immer diesen Art von Thema, und ich teile es dann. Lieber Christian, lieber Thomas, vielen Dank. Ich werde noch Stunden mit euch sprechen. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Harald Fortmann, Executive Partner von 514, Christian Leiner, Head of E-Commerce bei Unilever und Thomas Mautner, Geschäftsführer Pilot. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.